Internetseiten.
Guten Tag, lieber Michael Hartmann, Professor in den Medien heißt es, Eliteforscher. Sie haben auch ein Buch über diese Eliten geschrieben, das heißt die Abgehobenen. Das ist schon sehr provokant. Ist es berechtigt? Damit fange ich mal an.
Ja, es ist berechtigt. Also wenn man jetzt gerade die letzten Monate nimmt, muss man sagen, da gibt es eine Vielzahl von einzelnen Begebenheiten, die das unterstützen. Also ob das nun beim RBB, dieser Skandal um die Frau Schlesinger ist, oder ob es so Äußerungen sind zur Energiekrise, ob dann Habeck oder ob Kretschmann oder ob Gauck, die dann empfehlen, den Waschlappen zu nehmen oder kürzer zu duschen oder so. Das sind für mich alles Indizien dafür, dass diese Menschen überhaupt keine Vorstellung mehr davon haben, wie es der durchschnittlichen Bevölkerung oder gar dem ärmeren Teil real geht. Und das meine ich mit abgehoben, dass die einfach sich zunehmend in ihre eigene Welt bewegen und daher auch ihr Denken und ihr Handeln nehmen.
Vielleicht beginnen wir mal damit, dass wir über die Einkommensverteilungslage sprechen. Ich will dazu sagen, dass nach meiner Beobachtung die Einkommensverteilung in unserem Land und auch in anderen Ländern kein Thema der öffentlichen Debatte ist. Da unterscheiden wir uns heute auch wesentlich davon, was uns in unserer Studentenzeit beim Studium der Volkswirtschaftslehre gekümmert hat. Da haben wir uns auch um die Frage der Verteilung gekümmert. Wir haben über Lohnquote geredet und diskutiert und so weiter. Wie sieht diese Einkommensverteilung heute aus und wie hat sie sich im Blick zurück auf 30 oder 40 oder 20 Jahre, je nachdem, was Sie auswählen wollen, verändert?
Also die Einkommensverteilung ist ausgesprochen ungleich. Da sind sich auch so gut wie alle Betrachter einig. Die Einigkeit hört auf, wenn man fragt, wie genau sieht diese Ungleichheit aus. Da gibt es auf der einen Seite ein weit verbreitetes Gefühl in großen Teilen der Bevölkerung, dass das sehr ungleich ist. Und auf der anderen Seite eine große Mehrheit, sowohl der Wissenschaftler als auch der Journalisten und Politiker, die sagen, so schlimm ist das alles nicht. Und diejenigen, die sagen, so schlimm ist das alles nicht, kommen dann immer mit Zahlen, die erstmal auch zutreffen. Also dann kommt der Gini-Index. Ich werde jetzt versuchen, deutlich zu machen, warum diese Zahlen, auch wenn sie erstmal richtig sind, warum diese Zahlen die Realität nicht wirklich abbilden und woher es rührt, dass die Bevölkerung das anders empfindet, als diese Zahlen es ausdrücken. Also der Gini-Index ist das gebräuchlichste Maß für Einkommensungleichheit, wird überall genutzt, bei der OECD, bei der EU und so. Und dann heißt es, in Deutschland haben wir einen Gini-Index um 0,3. Also da variieren die Angaben etwas. Bei der OECD ist es etwas niedriger, beim Statistischen Amt der EU etwas höher, aber um 0,3.
Kurz frage ich dazwischen, was heißt 0,3 von was?
0,3, das ist ein Index, der bedeutet, bei 0 haben alle dasselbe und bei 1 hat einer alles. 0,3 bedeutet, dass die obere Hälfte gut 70% des Einkommens hat und die untere Hälfte knapp 30%.
Ah ja.
Wichtig ist, dass man dann darauf hinweist, dass wir damit exakt im europäischen Durchschnitt liegen. Also der Durchschnitt für die EU-Länder ist auch bei ungefähr 0,3. Was dabei aber verschwiegen wird, ist, dass die Länder, die uns sozial, strukturell und wirtschaftlich wie auch geografisch nahe sind, also Österreich, Belgien, die Niederlande, Frankreich oder die skandinavischen Länder, alle deutlich niedrigere Werte haben. Also das bewegt sich da zwischen 0,25 und 0,27.
Die haben also noch schlechtere Einkommensverteilung.
Nein, die haben eine bessere Einkommensverteilung. Je höher der Wert ist, umso schlechter ist die Einkommensverteilung.
Okay. Richtig,
das heißt, dieser Durchschnittswert der EU kommt nur daher, dass die meisten osteuropäischen Länder, also Rumänien, Bulgarien, die baltischen Staaten sowie die südeuropäischen Länder so hohe Werte haben. Mhm. Das heißt, da wird beruhigt auf der Basis von statistischen Durchschnittsannahmen, wo eigentlich nicht beruhigt werden kann. Wenn man sich vergleichen würde mit den benachbarten Ländern, müsste man sagen, Deutschland steht schlecht da. Mhm. Das wird aber nicht gemacht, sondern man nimmt diesen Durchschnittswert und dann sagt man, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist so der Tenor, den ich in Medien immer wieder sehe. Das Problem daran ist nicht nur, dass man es jetzt mit den falschen Ländern vergleicht, sondern das Problem ist, dass dieser Index als erstes schon umgerechnet ist. Also ich sage das jetzt an einem Beispiel, ich vergleiche das mit einem anderen Index. Der Gini-Index ist gut geeignet, Veränderungen in der Mitte der Einkommen abzubilden. Er ist ganz schlecht geeignet, wenn man zum Beispiel die oberen und die unteren 10% miteinander vergleichen will. Um das plastisch deutlich zu machen, wenn man die Entwicklung der letzten gut zwei Jahrzehnte nimmt, ab 99, dann ist der Gini-Index um 20% gestiegen. Das heißt, die Einkommensverteilung hat sich um 20% verschlechtert. Würde man den Teilindex nehmen, den man normalerweise nimmt, um die Extreme besser abbilden zu können, wäre die Verschlechterung schon 50%. Das heißt, mehr als doppelt so groß. Es gibt eine Reihe von solchen methodischen Sachen. Das ist ja für den normalen Zuschauer vielleicht ein bisschen zu speziell. Es gibt aber eine Reihe anderer Einschränkungen, die auch für den normalen Zuschauer plausibler sind. Also ich fange damit an, dass alle diese Statistiken, auf denen diese Werte beruhen, die höchsten Einkommen nicht enthalten.
Also,
es gibt eine Grenze, also beim EVS nennt sich das Einkommen zur Vermögensstichprobe des Statistischen Bundesamtes, werden Einkommen von mehr als 18.000 Euro pro Monat einfach nicht berücksichtigt, aus statistischen Gründen. Die Gruppe ist zu klein. Das gilt auch für alle anderen Studien. Da ist das nicht von vornherein festgestellt.
Nur eine schnelle Zwischenfrage. Ist das Ergebnis einer Manipulation oder
sachlich? Nein, das ist ein Ergebnis statistischer Verfahren. Man muss sehen, man bildet ja in diesen Stichproben eine ganze Bevölkerung von über 80 Millionen ab. Und wenn man dann die 8.000 Reichsten nehmen würde, das ist ein so kleiner Bereich, da würde in dieser Stichprobe würden dann 2 oder 3 Personen übrig bleiben. Das heißt, man bildet statistisch gesehen das Ganze schon korrekt ab. Man kann ja nicht alle 80 Millionen befragen. Also das macht man jetzt wieder in großem Stil, aber selbst beim Mikrozensus wäre dieser Teil der Bevölkerung nur sehr klein vertreten. Also sagt man bei manchen, wir schließen die gleich aus, bei anderen versucht man das ein bisschen zu berücksichtigen, aber man kann es nicht wirklich. Und wie wichtig das ist, will ich mal mit einem Beispiel erläutern. Weil die höchsten Einkommen entspringen ja aus großen Vermögen. Wir kommen ja später noch auf Vermögen. Ich nehme als Beispiel immer BMW. Bei BMW verdient der Vorstandschef Oliver Zipse dieses Jahr knapp 9 Millionen Euro, genau 8,75 Millionen Euro. Eine ungeheure Summe, ist einer der bestbezahlten Vorstandschefs in Deutschland. Der durchschnittliche Beschäftigte bei BMW verdient 90.000, also er verdient 100-mal so viel wie ein durchschnittlicher Beschäftigter. Da würde man sagen, boah, unglaubliche Differenz. Er liegt damit auch im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Spitzengruppe. Jetzt nehme ich die zwei Hauptaktionäre von BMW, Susanne Klatten und Stefan Quandt, denen knapp die Hälfte des Unternehmens gehört. Die werden dieses Jahr eine Dividende erhalten, zusammen von fast 3,5 Milliarden Euro. Also 3,35 oder so in der Größenordnung wird sich das bewegen. Sie etwas weniger, er etwas mehr. Aber verglichen damit, also wenn man jetzt sagt, jeder hat so zwischen 1,6 und 1,8 Milliarden Euro nur als Dividende, und das ist ja nicht ihr gesamtes Vermögen, sind auch die 9 Millionen des Vorstandschefs Kleingeld.
Ja, Peanuts, ja.
Ja, Peanuts, ja. Das bedeutet, wenn man diese hohen Vermögen in diesen statistischen Erhebungen kaum drin hat, also man hat jetzt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sich bemüht, die stärker zu berücksichtigen durch Modellierung und Ähnliches. Das geht aber nur teilweise. Also die haben jetzt einen drin, der zu den 1.000 reichsten Deutschen gehört. Mhm. Einen einzigen. Die anderen 999 bleiben weiter außen vor. Dann bedeutet das, ob man das will oder nicht, man kriegt ein verfälschtes Bild, weil diese relativ geringe Zahl von Personen einen sehr hohen Anteil am Einkommen auf sich konzentrieren kann, weil eben am Beispiel jetzt diese 3,5 Milliarden für zwei Personen, da da müssen Sie schon sehr viele durchschnittliche Normalbürger zusammennehmen, um auf eine ähnliche Summe zu kommen. Mhm. Das bedeutet, auch wenn da statistisch alles völlig korrekt ist, da ist nicht manipuliert worden, dadurch, dass die ganzen wirklich Reichen außen vor bleiben, wird die reale Differenz, was die Einkommensunterschiede angeht, nicht korrekt abgebildet. Dazu kommen dann natürlich Bewertungen, die unterschiedlich ausfallen. Also das Institut der deutschen Wirtschaft hat dann immer eine Neigung, obwohl genau die gleichen Zahlen zur Grundlage genommen werden, das zumindest sprachlich nochmal abzumildern, während andere dann auch mit denselben Zahlen das sprachlich ein bisschen dramatischer darstellen. Aber insgesamt ist das ein Grundproblem an dieser Erfassung. Und es kommt ein zweites dazu, was mindestens genauso wichtig ist, was den Unterschied zwischen der Stimmung in der Bevölkerung und den statistischen Werten erklärt. Die statistischen Werte beziehen sich auf Nettoeinkommen. Man nennt das verfügbares Einkommen. Das ist jetzt ein statistischer Begriff. Ich sage immer Nettoeinkommen, weil die meisten Menschen damit mehr anfangen können. Da sind also Steuern und alles weg. Ja. Und dazu kommen dann Transfereinkommen wie Kindergeld, Arbeitslosengeld und so weiter und so fort. Das ist das, was die Leute real in der Tasche haben. Am Monatsanfang oder Monatsende. Dafür spielt aber keine Rolle, wie sich Preise entwickeln. Also wenn man sich im Augenblick das anguckt, wir haben eine Inflationsrate, ist gerade heute wieder im Radio gekommen, 7,9%. Die ist genauso hoch wie im Mai. Und das wird genauso wie im Mai so sein, dass für niedrige Einkommen die Inflationsrate bei 8,9 liegt und für hohe Einkommen bei 6,4. Das heißt, was man sich von diesem Einkommen kaufen kann, was statistisch ermittelt wird, ist höchst unterschiedlich. Das findet aber keinen Einfluss in diese statistischen Überlegungen. Das wird auch in den Artikeln, das findet man dann immer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband oder so oder manchmal auch beim WSI, also beim Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut des DGB. Aber in den normalen Pressemitteilungen wird das nicht thematisiert. Für die reale Lebenserfahrung der Menschen ist das aber entscheidend.
Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt, aber schon alleine die Differenz ist ja skandalös und darüber wird auch nicht gesprochen. Also über das Beispiel, was Sie gebracht haben zu BMW und den beiden Haupteigentümern und deren Dividende, gibt es ja keine öffentliche Information und keine öffentliche Debatte. Sie machen das hier. Wo sonst findet das statt? In keiner Zeitung, in keinem Fernsehen, in keinem Hörfunk. Wie erklären Sie sich das? Haben die Eliten einen solchen Einfluss auf diese Medien, dass diese Einkommensverteilung, diese skandalöse Einkommensverteilung, deshalb gar kein Thema ist?
Das ist auch wieder eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Also erstmal fallen solche Fakten, wenn sie denn thematisiert würden, immer in den Bereich der Wirtschaftsredaktion. Das ist sozusagen der Bereich im Journalismus, der erstmal dafür zuständig ist. Und in den Wirtschaftsredaktionen findet man traditionell kaum jemanden, der Wirtschaft kritisch betrachtet. Das ist schon lange so. Das war mal in den 70ern für einen kurzen Zeitraum anders. Aber die Wirtschaftsredaktionen von der Chefredaktion ausgehend sind in der Regel heute besetzt mit neoliberal denkenden Journalisten, die kein großes Interesse daran haben, das zu thematisieren. Dann kommt dazu, es gibt so spektakuläre Beispiele wie Klatten und Quandt. Das wird dann im Manager-Magazin in der reichsten Liste auch aufgegriffen. Die machen das einmal im Jahr, das kommt immer im Oktober. Das ist eine einmalige Sache. Dann gibt es kurz eine Resonanz auch in den anderen Medien und dann verschwindet das wieder, weil man mehr dazu nicht sagen kann. Das ist ja so, diese Welt der Reichen ist auch für den Journalismus weitgehend verschlossen, weil die Reichen ein wesentliches Interesse haben, dass man nicht über sie redet. Mhm. Das ist auf zwei Wegen zu garantieren. Erstens, man redet nicht mit Journalisten. Also Klatten und Quandt haben das mal gemacht mit einem Manager-Magazin und haben dabei den Fehler gemacht, den solche Leute dann immer machen, weil sie das nicht gewohnt sind. Sie haben dann sehr locker darüber gesprochen, wie schwer das ist, wenn man so viel Reichtum verwalten muss. Dann hat es einen Shitstorm gegeben. Ich weiß noch, ich habe damals, was ich nur ganz selten mache, sogar Bild ein kurzes Interview gegeben, weil selbst die Bild-Zeitung sich darauf gestürzt hat. Das machen die selten und wenn sie es machen, bereuen sie es meistens hinterher, also halten die sich zurück. Und das macht es auch für die Journalisten oder Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen wollen, schwer. Das ist das eine. Das zweite, in der deutschen Medienlandschaft, also jetzt nehme ich den privatwirtschaftlichen Bereich, sind praktisch alle größeren Medien in der Hand von Personen, die zu den Reichen des Landes gehören. Also das ist jetzt Springer, da weiß das jeder, das ist bei Bertelsmann so, die Familie Mohn, aber das geht ja runter in die ganzen Regionalzeitungen. Also wenn man sich die Süddeutsche Zeitung anguckt, die ja immer noch irgendwie das Image hat, sie wäre linksliberal, aus welchen Gründen auch immer, die gehört zur Südwestdeutschen Medienholding, an deren Spitze steht jemand, Sie kennen das ja aus Ihrer Heimat, der nun ausgesprochen politisch konservativ ist und der auch reich ist. Also dem gehören ja etliche Zeitungen. Dasselbe haben sie bei anderen, in anderen Regionen, das haben sie bei Matzak im Norden, das hatten sie früher bei Dumont im Kölner Raum, der hat einen Teil verkauft. Das heißt, wenn Sie durch die bundesdeutsche Zeitungslandschaft gehen, werden Sie überall konservative Verleger finden.
Ja,
da gibt es mehr, mal weniger. Diese Verleger gehören in der Regel zu alteingesessenen reichen Familien. Und es ist klar, dass deren Interesse, sowas zu thematisieren, nicht besonders groß ist. Das war besonders auffällig, als es damals um die Erbschaftssteuer für Familienunternehmen ging. Da waren sie alle betroffen. Und die Artikel, die sich damit beschäftigt haben, die konnte man fast mit der Lupe suchen, obwohl es da vom Bundesverfassungsgericht um eine der wichtigsten Verteilungsfragen der letzten 20 Jahre ging. Es gab kaum einen Artikel dazu. Und da sage ich, da kommt beides zusammen. Die Leute reden nicht über sich oder stehen nicht zur Verfügung. Und in den Privatmedien war das Interesse derjenigen, denen diese Medien gehören, ausgesprochen gering, das zu thematisieren. Und sowas wird ja auch signalisiert. Und dann kann man sagen, okay, von der Chefredaktion abwärts wird das dann meistens auch gehört und dementsprechend reagiert man. Das ist nicht in allen Fällen so. Also es hat jetzt vor kurzem im Stern wieder einen Artikel gegeben. Es gibt immer einzelne Journalisten, die das dann trotzdem versuchen und manchmal auch erfolgreich, aber in der großen Breite funktioniert.
Ja, ich kann das bestätigen. Ich finde in meiner Regionalzeitung, die zu einem der gewachsenen großen, also der großen konzentrierten Medienkonzerne gehört, finde ich eben auch nichts über die Einkommens- und Vermögensverteilung. Da muss man wirklich mit der Lupe suchen, wenn man überhaupt was findet. Und das ist, glaube ich, eine gute Erklärung. Und das zeigt auch deutlich, wie sich die Lage verschlechtert hat. Also die Konzentration, wie wir sie heute vorfinden, gerade im Printmedienbereich, war eben so schlimm nicht. Ja, die Süddeutsche war eigenständig, die Stuttgarter Zeitung war eigenständig, Stuttgarter Nachrichten waren eigenständig, die Freie Presse in Chemnitz war auch eigenständig, wenn auch in der DDR-Zeit anders. Aber hier hat sich halt eine riesengroße Konzentration breit gemacht und das wirkt sich auch aus auf die Breite oder die mangelnde Breite der Debatte über dieses Thema der Einkommens- und Vermögensverteilung.
Ja, lassen Sie mich noch eines sagen, also das ist der eine ganz entscheidende Punkt, dass abweichende Stimmen es einfacher haben, wenn es eine größere Vielfalt gibt. Das war immer so und je größer die Konzentration ist, umso weniger Möglichkeiten gibt es für jemanden, der anders denkt, noch irgendwo so eine Nische zu finden. Dazu kommt aber nach meiner Beobachtung, ich habe ja immer noch viel mit Leuten aus dem Journalismus zu tun, dass in der jüngeren Generation, also ich sage mal denen, die so ab Ende der 70er geboren sind, anders als bei den Älteren, das Thema ungleiche Einkommen, ungleiche Vermögen eine deutlich geringere Rolle spielt. Also da gibt es dann Themen, wir kennen das alle, also wie gendergerechte Sprache, oder wie man mit Minderheiten umgeht oder so, die zunehmend für diese Journalisten im Vordergrund stehen und Verteilungsfragen rücken auch bei ihnen, ohne dass von oben irgendwie Einfluss ausgeübt wird, rücken bei ihnen einfach in den Hintergrund. Das ist ein generationelles Problem, leider. Das hat damit zu tun, wie diese Generation aufgewachsen ist. Da hat das halt keine große Rolle gespielt. Sie sind im Grunde in einem Land aufgewachsen, in einer Phase, die von Wohlstand mehr oder weniger geprägt war, zumindest in den Kreisen, wo sie herkommen. Und diese Journalisten rekrutieren sich sozial zunehmend exklusiver. Also wenn ich mit Jüngeren zu tun habe, die sind praktisch alle durch eine der großen Journalistenschulen gelaufen. Das ist sowas wie das Nadelöhr. Und ich habe eine Doktorandin gehabt, die hat vor 10 Jahren mal untersucht, wo diese Schüler an den Journalistenschulen herkommen. Aus der unteren Hälfte kam damals überhaupt niemand. Das gibt es hin und wieder heute mal, mir begegnen ja ab und zu welche, aber im Grunde ist das so, das ist fast niemand. Aus den oberen 10% über 2/3. So denken die auch und so packen die solche Probleme auch an.
Ja, das ist eine wirklich interessante Analyse. Da müssen wir mal festhalten. Wir haben also zum einen einen Trend der Verschlechterung der Einkommensverteilung und parallel dazu einen Trend im Journalismus des geringer werdenden Interesses für diese Themen. Also das ist ganz absurd. Ich frage deshalb jetzt gleich nochmal nach, was sind die Ursachen dafür, dass die Einkommensverteilung sich seit, wie Sie vorhin gesagt haben, seit 1999 nochmal verschlechtert hat?
Lassen Sie mich erst noch ein paar, weil wir das ja eben nicht gemacht haben, also ein paar Angaben dazu machen, wie sich das verschlechtert hat. Ich nehme 1999 immer als Ausgangsjahr. Ich kriege vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, weil ich den Grabka gut kenne und schon seit langem, immer die Rohdaten. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen. Die haben früher mal 91 als Anfang gemacht, jetzt machen sie 95. Ich nehme 99, weil mit dem Rücktritt von Oskar Lafontaine und der neoliberalen Wende der damaligen rot-grünen Regierung ist ein Signal ausgesandt worden, noch vor den Hartz-IV-Gesetzen, ein Signal ausgesandt worden an die Kapitalseite, die Regierung ist jetzt bei euch und nicht gegen euch. Und das macht sich natürlich auf allen Ebenen bemerkbar und das war 1999. Das sind jetzt gut 2 Jahrzehnte. Und wenn ich mir die Daten angucke, dann kann ich sagen, in diesen gut 20 Jahren hat das obere Zehntel bei den Nettoeinkommen, also jetzt auf der Basis dieser üblichen Statistiken, über 25% dazugewonnen und das untere Zehntel hat fast 5% verloren. Das hat sich in den letzten Jahren durch den Mindestlohn ein bisschen verbessert beim unteren Zehntel. Das bedeutet, die Kluft zwischen unten und oben ist um ein Drittel ungefähr auseinandergegangen. Das ist für einen Zeitraum von 20 Jahren enorm viel. Das taucht nur in der Berichterstattung nicht auf, weil die immer nur den Gini-Index nehmen. Man müsste dann genauer hingucken, das ist aufwendig, dafür muss man sich die Zahlen besorgen und so weiter und so fort. Aber das zeigt, wie sehr in diesen 20 Jahren die realen Einkommensverhältnisse sich verschlechtert haben. Was man dann hört, ist immer, im letzten Jahrzehnt oder in den letzten 20 Jahren haben die Leute doch dazu gewonnen und dann kommt so eine Zahl, die auch nicht falsch ist. Real hat im Durchschnitt die Bevölkerung 10% mehr gehabt als vor 20 Jahren. Aber diese 10% verteilen sich halt ganz ungleich. Die oben haben über 25% dazu, die nächsten Zehntel haben ungefähr 10-14% dazu und das untere Drittel hat in der Gesamtheit ihr Einkommen gerade halten können und die unteren 10% haben sogar verloren.
Und wobei 10% in 20 Jahren ja nicht besonders viel ist.
Ja, sie hatten 4%, also sie hatten zwischenzeitlich deutlich mehr durch die Einführung des Mindestlohns und durch die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Das wird sich in den nächsten Jahren wieder deutlich verschlechtern. Aber man muss sagen, in einer Phase, wo man insgesamt 10% zugelegt hat und wo oben 25% draufgekommen sind, dürfte man unten überhaupt nichts verlieren.
Ja.
Es ist aber so, die haben trotz einer vergleichsweise guten wirtschaftlichen Entwicklung real verloren. Dann kann man sich vorstellen, was passiert, wenn die wirtschaftliche Entwicklung, wie das jetzt aussieht, einbricht. Dann werden sie richtig verlieren.